Herzlich willkommen zum neuen Podcast in der Zeitpunkt Terra Nova Folge. Mein Name ist Christa Dregger. Das Gespräch, was jetzt folgt, das war für mich, ja, das war besonders bewegend. Es geht ja um Heilung in all meinen Podcast-Folgen, Heilung der Erde. Und diesmal geht es um das Thema Heilung des Menschen und ganz speziell Heilung oder Überleben mit Krebs. Ich hatte Stefan Keller zu Gast. Er ist ein Schweizer Berater und Coach, der lange in Österreich gelebt hat und den ich vor einigen Jahren einmal kurz kennenlernte. Ich habe dann die Mitteilung von ihm damals erhalten, dass er Krebs hat und sich zurückzieht. Und da ich dann lange nichts von ihm gehört habe, bin ich schon vom Schlimmsten ausgegangen. Aber dann kam auf einmal eine Mail von ihm. Und zwar antwortete er auf unseren Aufruf des Zeitpunktmagazins, mutmachende Geschichten zu berichten. Er habe seinen Darmkrebs überlebt, schrieb er. Das sei aber nicht seine Leistung, es sei vor allem die Leistung der Menschen um ihn herum, die sich so aufopferungsvoll für ihn eingesetzt haben. Und auch schlicht Glück. Wir haben dann im Gespräch herausgearbeitet, welche Faktoren ein solches Glück begünstigen. Wie immer findest du weitere Informationen, Webseiten, Buchtipps und so weiter unten in der Beschreibung des Podcasts. Und vergiss nicht, wenn du möchtest, abonniere den Podcast auf allen gängigen Streamingdiensten, kostenlos natürlich. Ich wünsche gute Inspiration. Ich grüße dich, Stefan Keller. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir uns lange nicht gesehen haben. Und das liegt nicht nur an den Jahren, die vergangen sind, sondern auch an der Tiefe des Erlebens, das du vor allem durchlaufen hast. Und wir möchten heute sprechen über deinen Weg mit dem Tumor. Ich habe von dir vor 2 oder 3 Jahren eine E-Mail bekommen, dass du erkrankt bist. Schwer erkrankt an Darmkrebs. Und seitdem bist du einen Heilungsweg gegangen mit so vielen Aufs und Abs. Ich habe fast deine ganzen Videos angeschaut auf deiner Webseite, weil es war so berührend und auch so schmerzhaft, das mit anzusehen. Und ja, heute wollen wir ein bisschen da reinleuchten, wie es dir auch ja, wo du jetzt stehst, vielleicht noch ein bisschen zu dir, wer du bist. Du bist stämmig aus der Schweiz, du warst früher bei den Grünen, bist dann nach Österreich gezogen, also bist Vater von 2 Söhnen und auch von Opa von 2 Enkelkindern und bist nach Wien gezogen, glaube ich, in die Nähe von Wien und hast dort als, ich würde mal sagen, Unternehmenscoach gearbeitet, hast Veranstaltungen moderiert, hast sehr interessante spirituelle Lehrer nach Europa geholt und Veranstaltungen mit ihnen gemacht. Und auf diesem Weg haben wir uns auch kennengelernt, weil du fasziniert warst von dem Konzept der Heilungsbiotope, was ich damals vertreten habe. Und so haben wir uns getroffen. Und dann hat unsere Bekanntschaft dann eine Unterbrechung gefunden. Ja, da fangen wir jetzt mal an zu erzählen. Und ich habe jetzt gerade gelesen, dass du eine Frage gar nicht magst. Aber ich möchte trotzdem mit dieser Frage anfangen. Wie geht's dir?
Ja, das ist wirklich eine zentrale Frage. Ich möchte zuerst Danke sagen, dass du an mich gedacht hast, dass wir dieses Gespräch führen können nach all den Jahren. Und wie du vorhin gesagt hast, du hättest fast alle meine Videos geschaut. Da habe ich Gänsehaut bekommen, weil das sind ja fast 100 Stück. Ich habe dieses Videotagebuch gemacht. Einerseits, um mich selber zu reflektieren in dieser Zeit. Ich kann das sehr gut, wenn ich spreche und wenn ich mich quasi selber aufnehme dabei. Nur Gedanken wälzen und Gedanken drehen im Kopf, das reicht mir nicht. Das treibt mich in den Wahnsinn und da gibt es keinen Dialog. Aber wenn ich mit mir selber spreche in Form eines Videos, eine Videoaufnahme, dann ist das für mich wie ein innerer Dialog, der aber eben nach außen gespiegelt wird. Und ich hatte damals schon, ich begonnen habe, ich glaube 30 oder 40 Menschen, die immer wieder nachgefragt haben, mit genau dieser Frage, die du jetzt auch gestellt hast, wie geht es dir? Und ich konnte ja nicht 30, 40 oder vielleicht waren es auch 50 Menschen ständig Mails oder WhatsApp-Nachrichten hin und her schicken. Das ist einfach technisch und von meiner Energie her war das nicht möglich. Und deswegen habe ich auch diese Videos dann diesen Menschen geschickt. Und sie haben sich das angeschaut. Ich habe sehr viele Feedbacks bekommen. Und gleichzeitig habe ich dann begonnen, diese auch auf diese Homepage zu stellen, sodass alle Menschen, die sich dafür interessieren, sich das anschauen können. Es geht mir heute so ganz anders wie noch vor 2 oder 3 Jahren, logischerweise. Der große Unterschied ist, ich weiß jetzt, dass ich überlebt habe. Und damals wusste ich das natürlich nicht. Also das war von Anfang an logischerweise unklar, werde ich das überleben? Wenn ja, wie? Und auch wenn nein, wie geht's zu Ende? Also diese Ungewissheit und diese offene Situation hat sich natürlich jetzt komplett verändert. Ich bin in einem zweiten Leben gelandet und fühle mich dadurch jeden Tag, also bisher, oder sagen wir mal fast jeden Tag, dankbar angenommen vom Leben und auch quasi in großer Dankbarkeit. Und ich lerne das, was ich schon so oft gelesen habe und von Menschen wie dir und anderen gehört habe. Es geht darum, im Hier und Jetzt zu leben und den Tag zu genießen. Und ich weiß jetzt, warum. Es könnte der letzte sein. Und in gewisser Art und Weise ist es auch der letzte, weil es ist der einzige Tag, den wir zur Verfügung haben. Und dann noch bei schönem Wetter fällt es natürlich umso leichter, das zu genießen. Und das fühle ich im Moment als größtes Geschenk meines schwierigen Weges und das jetzt zu lernen, das zu erfahren, immer stärker in den Moment zu kommen und das Leben so zu genießen, wie es sich gerade zeigt. Also die Frage kann ich beantworten. Ich fühle mich jetzt sehr leicht, meistens, obwohl ich einige körperliche Beschwerden noch habe. Vielleicht kommen wir noch drauf. Aber ums Herz herum und auch im Kopf habe ich meistens eine hohe, also eine gute Leichtigkeit und eine große Dankbarkeit.
Ich auch, wenn ich dich so sehe und wenn ich mir vor Augen führe, also es war sehr schmerzhaft, auch deine Videos zum Teil zu sehen, weil die ersten Videos, wo du dich darauf gefasst gemacht hast, dass du einen schweren Weg vor dir hast, da merkt man, dass du noch nicht ahnen konntest, wie schwer dieser Weg würde. Und die Entscheidung, die du getroffen hast, ging ja auch hin und her. Du hast dich mal für die Chemotherapie entschieden, hast sie wieder abgebrochen, hast versucht, einen alternativen Weg zu gehen, bist dann letztlich doch operiert worden. Das waren ganz verschiedene Dinge, die du da entschieden hast, entscheiden musstest. Hattest du einen Halt? Hattest du etwas, was dir irgendwo eine Richtung gegeben hat?
Interessanterweise nicht wirklich, also oder zumindest nicht in meinem Bewusstsein drinnen. Mir fällt nur gerade ein, dass bei der Diagnose, wie ich die bekommen habe, Rektumkarzinom nennt sich das in der Fachsprache, also Darmkrebs, da hatte ich keine Angst. Ich habe erfahren, habe natürlich dann sehr viel gelesen und zu dem Thema und habe gehört, dass dieser Krebs bei den meisten Menschen eine starke Angst auslöst. Und das hat es bei mir nicht gemacht. Vielleicht, weil ich mich noch nie mit Krebs beschäftigt habe. Es war völlig neu in meinem Leben. Da gab es keine Resonanz. Und in dieser Nicht-Angst war ich häufig, interessanterweise. Und ich habe mich einfach von Anfang an geweigert, sofort in diese große Spitalmaschinerie zu gehen und zu versuchen, mir selber einen Weg quasi zu bahnen. Also nicht einen vorgefertigten oder vorprogrammierten Weg, zum Beispiel eben der Schulmedizin zu gehen. Der Arzt, der die Diagnose erstellt hat nach einer Darmspiegelung, der wollte mich ins AKH schicken sofort, ja, in dieses gigantische Wiener Krankenhaus. Ich habe gedacht, du meine Güte, also davor habe ich wirklich Angst, ja, in diese Maschine zu kommen und die Kontrolle über mein Leben zu verlieren. Und das ist geblieben. Also ich hatte nicht so, oder sagen wir ganz selten Angst. Ich hatte aber auch kein Bild oder keine innere Richtschnur oder irgendetwas, was mich da gehalten hätte. Ich habe nur viel später realisiert, es muss etwas gegeben haben, während der ganzen Zeit in mir drinnen, mir unbewusst, das total fokussiert war auf Überleben. Sein Überlebensinstinkt oder eine Überlebensgewissheit oder irgendeine Grundhaltung, die gewusst hat, ich werde überleben. Mir war das überhaupt nicht bewusst. Ich war auch nicht ein Kämpfer. Viele haben mir gesagt, du bist ein Kämpfer und unglaublich, was du da geschafft hast und so weiter. Wie habe ich nie als Kämpfer empfunden, sondern ich habe mich eher als hilflos empfunden und als Suchender. Ich habe keine Affirmationen gemacht, ich habe eben keine Bilder gemacht oder Bilder gehabt, wo ich hin will. Ich habe mir kein schöneres Leben vorgestellt, überhaupt nie. Sondern ich glaube, ich war immer relativ mit dem beschäftigt, was jetzt gerade war, also mit den Schmerzen oder mit der Verzweiflung wegen den Schmerzen oder wegen den offenen Fragen, wo soll ich denn noch hin, was soll ich denn noch probieren, wie könnte das überhaupt weitergehen, aber eine eigentliche Richtschnur, da kann ich mich, es muss unbewusst gewesen sein. Es muss eine seelische Qualität gewesen sein, ein Schutzengel, ein unterbewusstes, mir nicht bekanntes Muster, das einfach diese Tragfähigkeit gehabt hat, mich dadurch durchgehen zu lassen, mich meine Erfahrungen machen zu lassen und mich nicht sterben zu lassen. Es war ja ein Wunder, dass ich nicht gestorben bin. Die meisten Menschen haben mich längst abgehakt.
Ja.
Auch mein Hausarzt hat nicht damit gerechnet, dass ich überleben werde.
Ich wusste es auch nicht. Ja. Ich habe schon zwei liebe Freunde durch Darmkrebs verloren. Und das ist für mich gar nicht so selbstverständlich gewesen, dass man das überlebt. Ja, ich habe bei deinen Videos ist mir aufgefallen, dass du oft sehr distanziert gesprochen hast. Man spürt zwar deine Verzweiflung, deine Schmerzen, aber du sprichst ja wie so in einem Bericht. Ich hab mich wirklich gefragt, woher nimmst du diese Rationalität? Wenn du jetzt so sagst, fokussiert, ja, genau, ich habe dich jetzt fokussiert empfunden. Und etwas scheint darin wirklich eine starke Kraft zu sein, was dich da am Leben gehalten hat. Ja. Ist es eigentlich auch hast du eine religiöse Quelle oder hast du eine spirituelle Quelle dann angezapft?
Ja, das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Also zu der Distanziertheit, das habe ich nach einigen Videos tatsächlich auch als Feedback bekommen, aber eher negativ. Und ich habe das auch so empfunden. Also ich war nicht in der Lage, unmittelbar gefühlsmäßig zu sprechen. Also so wie es mir ging, wirklich innerlich, das auch authentisch auszudrücken. Also dadurch, dass quasi dass ich ein Medium benutzt habe, bin ich automatisch offensichtlich in diese Rolle gekommen, die ich ja schon im Leben davor lange gespielt habe, eben als Vortragender oder als Moderator oder wie auch immer vor der Kamera. Und dadurch kommt es so distanziert. Das ist ein Muster von mir offenbar gewesen. Und ich habe dann nach diesen Feedbacks versucht, das ein bisschen anders zu machen und mehr Gefühle zu zeigen. Und ich glaube, das eine oder andere Video ist dann auch anders geworden. Ich glaube, vor allem diese Nachtvideos, die ich dann gemacht habe, im Bett liegend, die waren dann teilweise, glaube ich, zumindest schon etwas näher bei mir dran oder bei meinem wirklichen Empfinden, wie es mir wirklich gegangen ist. Ich will nicht sagen, dass es falsch war, was ich gesagt habe, aber wie du auch gesehen hast, es war eine gewisse Distanz. Das ist natürlich auch hilfreich für mich, mich von mir selber oder von meinem Schmerz zeitweise distanzieren zu können, aber es ist nicht ganz authentisch, logischerweise, weil der Schmerz ja nicht direkt ausgedrückt wird, sondern ich beschreibe ihn.
Genau.
Wegen der spirituellen oder religiösen Quelle. Also ich bin keine bestimmten Religion oder spirituellen Richtung angehörig. Ich habe sehr viel erlebt oder sehr viel kennengelernt. Ich bin ja seit meiner Kindheit sozusagen unterwegs als Suchender. das neue Bewusstsein oder die neue Erde oder der Aufstieg oder wie wir auch immer das nennen wollen, war seit meinem 17. Lebensjahr mein zentrales Thema. Und ich habe so viel geforscht und so viele Menschen kennengelernt, Bücher gelesen, Filme gesehen, Vorträge gehört und auch mit verschiedenen Menschen zusammengelebt. Ich habe mit Sannyasins zusammengelebt oder mit Geistheilern zusammengelebt und so weiter. Und so gesehen bin ich ein spiritueller Mensch, aber keine ohne bestimmte Richtung. Für mich ist entscheidend, dass ich eine innere Anbindung habe zu mir selber. Und wenn es gut läuft oder wenn ich wirklich mit mir verbunden bin, dann löst sich das auf. Also da bin ich sowohl im großen Ganzen enthalten, wie auch bei mir selber im Herzen drin oder in meiner Essenz drin verbunden. Und das ist für mich eigentlich das Wesentliche, den direkten Zugang zu mir selber und damit zum Kosmos oder zur göttlichen Ordnung oder zur Kosmos ist ja die Ordnung, zum universellen Gesamten fühlen zu können. Und natürlich, ich weiß von Engeln, ich weiß von Geistwesen, ich weiß von den kosmischen Zusammenhängen, aber schlussendlich ist das Gefühl der inneren Verbundenheit mit der Existenz und dem Leben ist für mich meine Religion oder meine Spiritualität.
Ja. Und du hast ja dem Tod sozusagen ins Auge geschaut.
Ja, mehrmals.
Ja.
Ich war auch mehrmals, also das war einer der Gründe, warum ich von Österreich in die Schweiz zurückgefahren bin. Meine Partnerin in Österreich hat das zuerst gespürt, dass das jetzt wichtig wäre, wieder in die Schweiz zu gehen. Erstens, weil da meine Familie ist und ich wollte bei meiner Ursprungsfamilie sterben. Also wenn sterben, dann bei meiner Familie. Und auch weil es da in der Schweiz diese Organisation Exit gibt, die einem einen begleiteten Suizid ermöglicht. Und das war der Hauptgrund eigentlich, warum ich in die Schweiz ziehen wollte, wegen dem Sterben. Ich habe auch offen gelassen zu überleben, aber auch wenn ich überlebe, also auch in der Option überleben, habe ich mir vorgestellt, ist es schön, auch wieder bei der Familie zu sein, weil ich weiß ja nicht, wie ich überleben werde, falls überhaupt. Und welche Hilfe und Unterstützung ich da brauchen werde.
Familie waren deine Kinder oder wer ist deine Familie, deine Herkunft?
Ja, das sind meine beiden Söhne und deren Partnerinnen. Meine Mutter lebt auch noch. Sie ist 82, aber ist noch fit. Ich habe auch einen Bruder mit seinen Söhnen. Also da gibt es ein familiäres Netzwerk, das etwas größer ist als das in Österreich. Die Trennung von meiner Partnerin war sehr schmerzhaft. Ja, das ist noch immer ein Thema, weil es sind doch fast 1000 Kilometer, die uns auch jetzt trennen. Aber es gibt Zoom, es gibt WhatsApp und es gibt auch Transportmittel. Also in ein paar Tagen wird sie mich wieder besuchen, hier in der Schweiz, und darauf freue ich mich schon sehr.
Schön. Ja, ich habe nochmal geschaut und den Austausch über E-Mails, wie die letzten E-Mails waren. Und vor deiner Erkrankung hast du mir einmal geschrieben, du hättest ein leichtes Burnout. Weiß gar nicht, ob dir das noch in Erinnerung ist. Das war vor 3 Jahren. Damals hast du noch gar nicht die Diagnose gehabt. Und ich lese jetzt oft, wie sich Menschen eigentlich verändern, entwickeln, wenn sie in ihrem Leben an einen Punkt gekommen sind, wo es nicht weitergeht. Und dann heißt es, man braucht immer eine tiefe Krise, um sich wirklich neu zu entwickeln, um sich wirklich von Grund auf auch verändern zu können und weiterentwickeln zu können. Und so, wenn ich das jetzt sehe, hab ich gedacht, ah, war das Burnout wie ein erstes Zeichen? Und dann kam aber ein gewaltiges Zeichen mit dem Krebs, was so eine starke Krise ist. Vielleicht, also da wollte ich dich eben fragen, ist es so für dich, dass du jetzt wie in einer, ja, dass du das insgesamt als eine persönliche Weiterentwicklung betrachten kannst?
Ja, im Nachhinein auf jeden Fall. Also ich habe natürlich nach der Diagnose intensiv zu suchen begonnen, gemeinsam mit der Julia, meiner Partnerin. Wir haben viele Aufstellungen gemacht. Wir haben geschaut, auch nach mit Dr. Hamer geschaut, Ursachen des Krebses und, also was es da alles gibt. Und im Laufe der Monate und Jahre bin ich natürlich fündig geworden. Ich war nicht nur ein bisschen im Burnout, sondern ich war schon mein ganzes Leben in einem Muster unterwegs, das mich permanent überfordert hat. Ich würde mal sagen, so wie wenn man in zu großen Schuhen unterwegs ist. Und das war in der Schweiz schon, also schon in jungen Jahren hat das begonnen. Das war ein Muster, das ich quasi mitgenommen habe, auch eine Prägung von meinen Eltern her noch. Und ein gewaltiger Existenzkampf. Ich habe verschiedene Konkurse erlebt, verschiedene Zusammenbrüche erlebt, auch verschiedenes immer wieder neu aufgebaut. Und diese Überforderung, diese permanente, war ja auch der Grund, warum ich überhaupt mal aus der Schweiz weg bin. Ich war dann einige Zeit als Pilger unterwegs, ohne festes Ziel. Ich wollte einfach allein sein, im Wald sein, als Schamane leben, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe, diesen gewaltigen Druck. Und dann habe ich in Österreich begonnen, also da gab es quasi einen Neustart. Und ich habe alle meine Muster natürlich mitgenommen. Da ging es im selben Stil weiter. Rennen, 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 um die Existenz kämpfen, ständig scheitern, ständig das Scheitern beiseite schieben und wieder neu starten, im Sinne von irgendwann wird es dann schon mal gelingen. Und das hat mich wirklich, ich habe es nicht selbstständig geschafft, dieses Muster quasi aufzulösen. Das hat jetzt wirklich durch den Krebs, ist das der absolute Stopp, ist jetzt da gekommen. Und ich beginne das erst jetzt in den, also ich bin jetzt seit 6. Juli aus den Spitälern raus. Ich war da 5 Monate drinnen in der Schweiz noch. Und jetzt beginne ich das erst zu realisieren, was das Neue ist. Wie du gesagt hast, das neue Leben nach der Krise. Die Grundlage mal. Die Grundlage ist eine völlig andere. Ich bin jetzt IV-Rentner, also Invalid. Ich bin Invalid, weil bei der Operation wurde mir nicht nur der Tumor entfernt, sondern auch die Blase und Teile des Darms, auch die Prostata ist weg und meine Ausscheidungen gehen über 2 externe Ausgänge. Das heißt, ich werde, und das ist die gute Nachricht, ich werde nie mehr aufs Klo müssen, aber ich habe halt diese Behinderung mit diesen Stomas und da gibt es demnächst, also ich hoffe bald, eine Entscheidung der Invalidenversicherung, die mir dann eine Rente zuspricht. Und mit dieser Rente sollte ich dann leben können. Im Moment ist die Sozialhilfe, die das überbrückt. Durch meine Erkrankung bin ich ja nicht in der Lage zu arbeiten. Und dann bin ich als Rentner, als Invalidenrentner, ist mein Leben finanziert. Das heißt, ich muss mich erstmals nicht ums Geld kümmern, sondern kann schauen, was tut mir gut, was möchte ich tun, wem möchte ich helfen. Und habe diesen Grundstress, der mich in die Krankheit gejagt hat, sozusagen, der ist weg. Und das ist die Grundlage, wie du gesagt hast, ein völlig neues Leben zu beginnen, weil diese Grundlage eine komplett andere ist jetzt. Natürlich muss ich mich damit beschäftigen, dass ich jetzt als Behinderter gelte. Ich fühle mich teilweise auch so, weil ich habe natürlich noch Schmerzen in den Beinen, ich habe Krämpfe in der Nacht und die Gelenke tun nicht so, wie sie sollten, weil so lange bin ich ja da gelegen, da muss ja halt der Körper wieder sich aufbauen. Aber trotzdem, ich bin zu 80% selbstständig und kann wie auf einer neuen weißen Leinwand ein neues Leben entwickeln. Das ist ein Riesengeschenk.
Wer hätte das gedacht noch vor einem halben Jahr oder vor einem, ich weiß nicht, vor einem Dreivierteljahr? Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen im Kurzdurchlauf die wichtigsten Stationen deiner
Ja.
Krankheits- oder Heilungsgeschichte, wie man es jetzt nennen will.
Tja,
Ja.
also begonnen hat es ungefähr im 2021, glaube ich, mit starken Beschwerden, Verdauungsbeschwerden und Arztbesuchen und so weiter. Und weil da nichts sich verbessert hat, gab es dann mal eine Darmspiegelung, um zu schauen. Die Julia hat mich da unterstützt, gesagt, du musst das mal genauer anschauen. Du kannst ja nicht ewig da mit deinen Krämpfen und Verdauungsstörungen dahin siechen. Da muss ja irgendwas dahinter sein. Und diese Darmspiegelung ergab dann die Diagnose Darmkrebs. Das war am 18. Mai 2021. Das weiß ich noch, weil das ist das Datum, wo meine Mutter Geburtstag hatte. Deswegen kann ich mir das Datum so gut merken. Und mit dieser Diagnose begann die ganze Geschichte und ich habe sofort ein Timeout genommen, also eben nicht ins Spital, nicht in diese Maschinerie rein, sondern ich wollte wissen, was ist eigentlich jetzt schiefgelaufen in meinem Leben. Und wir waren dann einige Tage am Schoderhof, am Land, in unserer Ferienwohnung am Bauernhof. Und da habe ich das innere Bild gehabt, ich muss mal weg, ich brauche einen Tapetenwechsel, ich möchte mich wirklich mal intensiv mit mir selber beschäftigen und habe dann den ersten Schritt getan und habe 2 Wochen in der homöopathischen Klinik in der Schweiz verbracht. Das ist natürlich schweineteuer, aber meine Ex-Partnerin in der Schweiz und meine Geschäftspartnerin in Österreich von Green Finance haben mir das finanziert. Und in der Klinik konnte ich mich dann erstmals entspannen, wirklich mit Blick auf den See, mich mit den Ärztinnen über Krebs und über Ernährung und über Gesundheit unterhalten. Das war also das erste Mal, wo ich wirklich nur mal mit mir beschäftigt war. Und so habe ich dann mit der Homöopathie begonnen, aber nicht sehr weitergeführt, weil ich hätte dann das zu Hause machen müssen mit Fernbetreuung und so weiter. Das war mir irgendwie zu aufwendig. Und dann habe ich halt andere Dinge probiert. Ich mache es jetzt wirklich ganz kurz. Ich war dann bei einer Ärztin, die mit Pflanzentherapie gearbeitet hat. Da habe ich dieses und jenes gemacht. Ihr Mann war aber gleichzeitig Onkologe. Der hat mir dann eine erste sanfte Chemotherapie gegeben, die ich dann stationär, ambulant machen konnte. Also bei ihm jeweils eine Infusion mit Antikörpern und zu Hause dann Tabletten essen. Da habe ich 4 oder 5 Zyklen gemacht. Das ist aber nicht besser geworden. Es hat stagniert und dann gab es wieder ganz heftige Reaktionen. Also ich bin richtig krank geworden und starke Schmerzen sind da gekommen. Da hat mich zum Chirurgen geschickt und gesagt, vielleicht kann der irgendwas machen, vielleicht braucht es eine Notoperation oder was auch immer. Und dieser Chirurg hat dann gesehen, dass ein Darmverschluss droht. Und dann bin ich in Österreich sofort ins Spital gekommen, in Baden, in Niederösterreich, Baden bei Wien. Und dort wurde dann dieser erste Stoma operiert. Das heißt, der Darmverschluss quasi verhindert, indem ich einen externen Darmausgang bekommen habe. Das war die erste Operation. Dann waren diese schlimmen Beschwerden weg und die Behandlung konnte weitergehen. Ich habe dann in diesem Spital auch eine Chemotherapie gemacht, ebenfalls ambulant. Das heißt, ich bin jeweils in die Tagesklinik gegangen, saß da ein paar Stunden am Tropf. Das hat dann gewirkt. Nächste Woche oder 3 Tage später bin ich wiedergekommen, hin und her gependelt und dachte, das hat nichts gebracht. Die Idee war immer, durch diese Behandlungen den Tumor zu verkleinern, weil er an einer sehr ungünstigen, an seinem ungünstigen Ort sitzt, direkt bei der Blase, und da kann man das nicht operieren. Und durch eine Verkleinerung wäre aber eine Operation möglich geworden. Das haben alle Ärzte bestätigt. Ich habe verschiedenste Meinungen eingeholt in der Schulmedizin, in der Komplementärmedizin und auch bei Naturheilpraktikern. Ich habe mich immer umfassend informiert, weil ich ja nicht wusste, wie der Weg dann wirklich sein wird. Also, das hat auch nichts gebracht, diese Chemotherapie, und die Beschwerden sind immer schlimmer worden. Und ich habe dann auch kaum mehr mich bewegen können. Ich habe dann nochmals komplementär etwas probiert in Wien noch mit der Misteltherapie und begleitenden Maßnahmen. Das war aber auch nicht wirklich zielführend, hat auch nichts gebracht. Und so bin ich eben schwächer und schwächer geworden, bin nur noch am Sofa gelegen praktisch. Es war eine riesige Überwindung, in den Garten zu gehen, mal auch bei schönem Wetter. Und dann kam der Moment eben mit dem Transfer in die Schweiz. Da haben mich mein Sohn und meine Ex-Partnerin mit dem kleinen VW-Bus abgeholt, da konnte ich mich hinlegen während der Fahrt und so haben sie mich in die Schweiz entführt. Sie hatten da bereits ein Pflegezimmer für mich eingerichtet und mit Pflegebett und was man halt so braucht. Aber nach ein paar Tagen oder am selben Tag schon oder am nächsten hatte ich unglaubliche Schmerzen in der Niere. Also ich habe das gekannt von früher, hatte ich auch schon so wie heißt das, Harnstau, irgend sowas. Und bin dann sofort ins Spital, muss einen Katheter legen, damit da das der Saft rauskommt und so weiter. Und dann ja, war natürlich die Diagnose Krebs wieder ein Thema. Aber ich habe gesagt, ich bleibe nicht im Spital. Sobald der Katheter raus war, die Infektion behoben war, bin ich wieder zurück nach Hause. Ich wollte zumindest mal dieses Pflegezimmer, das extra für mich hergerichtet war, ein bisschen auskosten. Aber es war nach ein paar Tagen, kam das nächste Problem und dann bin ich definitiv im Spital geblieben. Ebenfalls in Baden, aber Baden bei Zürich diesmal. Und da lag ich dann ungefähr 5 Wochen und bekam Chemotherapie und vor allem Bestrahlung, intensive Bestrahlung jeden Tag. Und mir ging es immer schlechter, also da war ich wirklich schon ziemlich down. Ich möchte jetzt keine Details dazu erzählen, weil ich habe da in Absprache mit meiner Traumatherapeutin gesehen oder gelernt, dass wenn ich zu viel nachträglich erzähle, wie es genau war mit den Wunden und so weiter, dann passiert eine Retraumatisierung im Körper.
Ja.
Das brauchen wir nicht.
Das
Ja.
braucht man wirklich nicht.
Das braucht niemand und jeder kann sich dazu seine Gedanken machen. Es ist wurscht. Es ging mir einfach scheiße. Die Bestrahlung hat natürlich Nebenwirkungen. Das haben mir die Ärztinnen in der homöopathischen Klinik schon erklärt, dass Chemotherapie haben sie mir empfohlen zu machen, weil die kann man komplementärmedizinisch gut begleiten. Da kann man die Nebenwirkungen sehr gut regulieren und das erträglich machen. Bestrahlung auf keinen Fall, weil das gibt immer Kollateralschäden. Das haben sie mir damals schon gesagt. Aber ich musste das machen. Es gab offensichtlich keinen anderen Weg. Ich habe diese Bestrahlung gemacht, begleitet durch Chemotherapie. Aber trotzdem, nach einer gewissen Zeit habe ich gemerkt, es bringt mir nicht wirklich etwas. Ich bin immer noch schwächer geworden. Ich kam dann auch mal in ein Pflegeheim. Wir haben ein Pflegeheim dann reserviert für mich. Das hätte quasi die Endstation sein können. Da war ich eine Woche, da gab es schon wieder irgendeine Infektion. Da war ich wieder im Spital. Und mit diesem ganzen Hin und Her, irgendwann habe ich dann aufgehört. Also ich habe dann eine Woche vor Ende der Bestrahlung habe ich dann gesagt, ich will das abschließen. Und auch die Chemo habe ich dann abgebrochen, gesagt, dass mich macht die Behandlung kaputt. Ich merke das. Der Körper sagt nein. Also sterbe ich halt oder wie auch immer, aber diese Behandlung, das bringt nichts. Da kam ich zurück ins Pflegeheim. Nein, stimmt. Also das Letzte im Spital war noch die Prognose der Ärzte. Die Prognose der Ärzte lautete, Herr Keller, wenn Sie die nächste Infektion haben, kommen Sie wieder zu uns. Dann werden wir Sie palliativ bis zu Ihrem Ende begleiten. Wir können nichts tun. Wir können nicht operieren. Der Tumor ist nach wie vor zu groß. Keine Operation möglich. Sie sind auch inzwischen resistent gegen die meisten Antibiotika. Und das war's. Also Sie haben mir quasi das Todesurteil mit auf den Weg gegeben. Und so lag ich in diesem Pflegeheim total. Also ich war wirklich, da war ich zum zweiten Mal nahe bei dem, ich habe da mit der Exit telefoniert. Beim Suizid, weil, wie gesagt, ich beschreibe sie Details nicht, aber da waren wirklich ganz katastrophale Zustände. Und meine Ex-Partnerin hat dann über den Freundeskreis und über eine Bekannte zu recherchieren begonnen. Die hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass das jetzt Endstation ist. Für mich war es eine Endstation, ja, gewissermaßen. Ich wusste nicht weiter. Ich lag einfach da und hatte genug. Und dann hat sie einen Chirurgen gefunden, international bekannt für schwierige Operationen, in der Hirslandenklinik in Zürich. Dem hat sie dann alle Befunde geschickt und dann habe ich mit dem telefonieren können. Und ich wollte von ihm einfach wissen, Herr Dr. Schöb, können Sie mich operieren oder nicht? Und er hat gesagt, ja, ich kann Sie operieren, aber wir müssen groß denken. Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat er mir das erklärt, dass eben ziemlich viel rausnehmen wird, wenn er mich operiert und dass ich dann mit Stomas quasi eben weiterleben kann. Aber wenn alles gelingt, dass wenn die Operation gelingt und die Heilung und die Erholung gut läuft, dann habe ich noch viele Jahre in einer guten Lebensqualität von mir. Da habe ich gesagt, gut, machen wir. Ein paar Tage später war ich dann in dieser Hirslandenklinik. Da gab es wieder die ganzen Untersuchungen und dann diese mehrstündige Operation. Und dann begann schon in der Intensivstation mit der Physiotherapie, weil ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich war in dem Moment schon so schwach, ich konnte mich nicht mehr mal im Bett aufsetzen. Das war nicht mehr möglich. Ich war in der Intensivstation mit Schläuchen, mit Apparaten, Gepiepse und so weiter. Und da war das zweite oder dritte Mal, wo ich gedacht habe, jetzt ist Schluss, ich mag nicht mehr. Also das war absolut nicht mehr lebenswürdig. Ich habe mir das nicht vor. Ich war zwar operiert, aber mein Zustand war derart schwach und schlecht, dass ich einfach genug hatte. Keine Kraft mehr. Aber vom ersten Tag an kam die Physiotherapie, Therapeutin, und hat mich dann Schritt für Schritt begleitet. Nach einer Woche konnte ich dann auf die Abteilung wechseln. Und sie haben mich aufgebaut und ich war offensichtlich auch in diesem Spital eine Art Ausnahmeerscheinung, weil meine Fortschritte so schnell gingen. Also von dieser absoluten Bewegungslosigkeit und am Ende angekommen, ich war insgesamt 9 Wochen dann in dieser Klinik in der Hislanden, aber ich bin selbstständig gegangen, wie ich raus war. Ja, also ich konnte wieder gehen. Natürlich musste ich zuerst im Rollstuhl, also da gab es einen ganz langen Weg, zweimal täglich Physiotherapie, Massagen, das war ein harter Weg. Des Zurückkommens immer Schmerzmittel natürlich und künstliche Ernährung und Opium und all das Zeug. Musste auch wieder mal abgesetzt werden. Dann eine riesige Wunde, ein faustgroßes Loch im Rektumbereich als Nebenwirkung von der Bestrahlung. Ein Vakuumverband mit externer Pumpe. Aber ich habe es geschafft, dass er mich dann tatsächlich nach 9 Wochen in eine Reha-Klinik schicken konnte. Da bin ich dann hin. Noch mit diesem Vakuumverband, also mit dieser Maschine, dieses Loch quasi, dieses verbundene Loch bearbeitet, damit die Heilung unterstützt wird. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Faustgroßes Loch im Körper, aber das gibt's ja. Und in der Reha-Klinik, nach 2 Wochen, konnten sie mir diese Pumpe dann wegnehmen und das wurde dann von den Pflegenden weiter behandelt. Dann täglich Physiotherapie, halt das übliche Programm, wie man das kennt in Reha-Kliniken. Und in der Klinik war ich 5 Wochen insgesamt und am 6. Juli wurde ich entlassen. Ich konnte selbstständig gehen, ohne Stöcke, ohne Rollator, ohne Rollstuhl, einfach so, natürlich ein bisschen wackelig, ja. Die Knie, ja, ein bisschen eingeknickt, aber ich konnte gehen, wurde dann freundlich empfangen hier zu Hause im Garten, gab es eine kleine Party. Und in derselben Nacht ist dann mein zweiter Enkel zur Welt gekommen.
Hey.
Also das war quasi der nächste Geburtstag, der da mein Leben begleitet hat.
Es ist sehr, sehr berührend.
Also ich habe in der Schweiz insgesamt 5 Monate in den Spitälern verbracht, in diesem Pflegeheim. Das war eine Tortur, aber irgendwie hat es funktioniert und erstaunlicherweise hat sich der Körper sehr schnell erholt. Ich vermute, weil einfach die anderen Organe, es gab nie Metastasen und die anderen Organe, die Niere, die Leber, die waren alle gesund und die haben wahrscheinlich dazu beigetragen, dass sich der Körper einfach gut regenerieren konnte. Zusätzlich war ich natürlich ein braver Patient und habe alles schön brav gemacht, was die Physiotherapeutinnen gesagt haben. Auch wenn es mich angekotzt hat und es geschmerzt hat, aber ich habe es irgendwie gemacht und so hat es funktioniert.
Ich finde es nochmal beeindruckend, dass du wirklich so einen guten Kreis um dich hattest. Also auch zum Beispiel, dass deine Ex-Partnerin den Chirurgen gefunden hat. Also was du für ein Verhältnis auch zu deiner früheren Partnerin hast, aber auch, dass deine jetzige Partnerin dich so unterstützt, auch nach Hause wieder zu gehen und deine Familie dich abholt. Ich glaube,
Ja.
dass das wirklich sehr, sehr wichtig ist, in guten Beziehungen zu sein, in guten, egal was man im Leben falsch gemacht hat und Schlimmes gemacht hat, dass man so ein Netz hat, das einen so auffängt. Ja.
Ja, das ist absolut wichtig. Also einerseits weiß ich jetzt, dass Schutzengel auch in menschlicher Form vorhanden sind, auf der seelischen Ebene. Und ich werde mich jetzt auch in meinem neuen Leben sehr stark auf diesen Aspekt fokussieren und schauen, was im sozialen Bereich möglich ist, wo ich mich einbringen kann, um solche Netzwerke zu unterstützen, Altersnetzwerke, Betreuung von alleinstehenden Menschen. So viele Menschen leben allein, isoliert. Und das geht nicht. Das dürfen wir nicht zulassen als Gesellschaft. Ich habe, wie du gesagt hast, hätte ich mein Umfeld nicht gehabt, wäre ich sehr viel früher, ich wäre einfach gestorben. Aus. Und ich glaube, wir müssen oder dürfen da als Menschen schauen, wie wir da aus diesem Schlamassel rauskommen und wieder in, ja, du weißt das natürlich viel besser als ich. Du bist ja die Gemeinschaftsspezialistin mit sehr viel Erfahrung. Ich bin da noch ganz am Anfang und es ist jetzt mal meine Familie da gewesen oder eben auch meine Ex-Partnerin und habe das gesehen, wie es existenziell das ist, dass einfach Menschen da sind und sich selbstlos zur Verfügung stellen und Dinge möglich machen, die sonst nicht möglich wären.
Es war bestimmt nicht immer bequem, einen Menschen zu haben, der leidet, mit einem Menschen eng verbunden zu sein, der wirklich im Leiden ist, ist ja auch nicht leicht. Ja.
Das ist sicher eine Riesenbelastung. Ja, auch für meine Söhne war es eine sehr große Belastung. Ja, auf jeden Fall.
Ist
Und
das
ich bin
dann
fast
trotzdem
jeden Tag besucht worden.
mal?
Fast jeden Tag in der ganzen Spitalzeit.
Ah.
Ja.
Nee. Lebst du jetzt alleine oder?
Im Moment bin ich Untermieter bei meiner Ex-Partnerin in der Wohnung und bin auf Wohnungssuche. Ich möchte ab nächstem Jahr wie das, also erstmals in meinem Leben eine eigene Wohnung haben und selbstständig sein. Ich brauche noch etwas Zeit. Ich brauche noch immer diese externe Pflege wegen dieser Wunde. Und auch die Stoma-Pflege, da brauche ich noch Unterstützung. Aber bis Ende Jahr sollte das erledigt sein. Und dann möchte ich wirklich erstmals eigenständig in einer kleinen Wohnung leben. Das fehlt mir noch, diese Erfahrung. Das möchte ich noch erleben.
Das ist ja enorm, ne?
Ja.
Menschen, die so viel bewirkt haben in der Welt und dass diese kleinen Dinge wirken dann so bescheiden, aber das ist dann auch wichtig,
Ja.
ja.
Ja, ich habe so ein verrücktes, vielseitiges Leben gehabt bisher. Das ist unglaublich. Also, wenn ich mir das ein bisschen vorstelle, was ich alles erlebt habe, in der Schweiz und in Österreich und in Deutschland und so, das geht ja gar nicht rein in ein einziges Leben. Und das ist irgendwie so reichhaltig. Aber es hat mich auch gleichzeitig in diese Situation getrieben, in der ich jetzt bin.
Ja. Ich habe auf den Fotos auf deiner Webseite auch gesehen, dass du ein Buch in der Hand hast, was ich selber auch gelesen habe, Heilung im Licht von Anita Moriani.
Ja.
Und da beschreibt eine Frau ihre Heilung vom Krebs als eine Wunderheilung. Glaubst du das? Ist sowas möglich?
Also ich glaube dieser Frau, die das Buch geschrieben hat, dass sie sicher die Wahrheit spricht. Und ich habe inzwischen auch von anderen Geschichten gehört, gerade weil ich ja das Videotagebuch veröffentlicht habe, haben sich natürlich Menschen gemeldet, die ich vorher nicht gekannt habe. Und da habe ich schon die eine oder andere Geschichte gehört, die Wunderheilungen sind. Und in dem Sinne glaube ich auf jeden Fall, dass das stimmt, dass das möglich ist. Man kann es einfach nicht machen oder nicht bestellen. Vielleicht gibt es Menschen, die spirituell so weit entwickelt sind, die ein Bewusstsein haben, auch für ihren Lichtkörper. Natürlich habe ich auch einen Lichtkörper, aber der ist mir nicht so bewusst, dass ich damit arbeiten kann. Aber wenn Menschen das können, glaube ich durchaus, dass solche Heilungen möglich sind. Warum nicht? Natürlich, alles ist möglich. Für mich war es eine andere Art der Wunderheilung. Aber so wie sie es in ihrem Buch beschreibt, ich habe es mit Hochgenuss gelesen und es hat mir auch die Gewissheit gegeben, dass da Kräfte um mich herum sind, die mich sicher unterstützen, in welcher Art auch immer. Meinem Seelenplan entsprechend oder ja.
Ja, ich glaube, wir können so langsam zum Ende kommen. Und da möchte ich natürlich fragen, es ist ein Film in Vorbereitung. Es ist aber, er hätte jetzt im Herbst rauskommen sollen. Der Regisseur ist noch etwas unerfahren, braucht ein bisschen länger, habe ich gehört.
Ja.
Oh, wie sieht es damit aus?
Also der Film, das ist ja auch so eine verrückte Geschichte, weil da haben so viele Zufälle, haben da mitgespielt, dass da Szenen gedreht werden konnten. Das wäre organisatorisch gar nicht möglich gewesen. Das sind wieder irgendwelche Filmengel oder Regie-Seelen oder so im Space herum geturnt und haben geschaut, dass da alles zusammenpasst. Das ist wirklich unglaublich. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass der Film gut ist, also dass es wichtig ist, den zu publizieren, weil es eben so unterstützt war vom Leben. Und der Michael, der den gedreht hat, der die ganzen Interviews gemacht hat, der arbeitet jetzt dran. Das Schneiden ist natürlich eine riesige Herausforderung, weil es sind sicher 20 Stunden Filmmaterial, die verschiedenen Einstellungen, und er hat mir versprochen, bis Ende Jahr ist er fertig.
Also das ist nicht nur das, was du selber aufgenommen hast, sondern er hat auch noch gefilmt.
Er hat viele Interviews gefilmt mit mir, mit Angehörigen, mit Ärzten, mit Therapeuten, mit Wundexpertinnen noch am Schluss in der Reha-Klinik und auch Orte gefilmt, wo ich war, mich begleitet zu Arztterminen und so weiter. Also da gibt es ganz viel Filmmaterial, das er irgendwie auf 50 Minuten reduzieren muss.
Eieiei. Warum 50?
Ja, das ist immer so eine Vorgabe, damit die Leute sich das noch anschauen. Wenn es zu lange dauert, dann dreht man ja irgendwann ab. Ja.
Stimmt.
Aber ich freue mich darauf. Ich habe auch das Gefühl, dass der Film mir auch weiterhelfen wird. Ja, dass ich den auch zeigen werde, zum Beispiel in Pflegefachschulen. Und dann diese jungen Leute, die da am Anfang stehen von ihrer Pflegeberuf, dass sie dann mit mir ins Gespräch kommen. Und da kann ich natürlich ganz viel erzählen, also als Betroffener, was ich da alles erlebt habe mit Pflegenden. Und ich glaube, das wäre gut. Das wäre für mich gut und wahrscheinlich für viele junge Menschen auch. Das ist so ein Gefühl.
Warum wäre es für dich gut? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Weil ich habe viele gute Erfahrungen gemacht in der Zeit, gerade mit Pflegenden und auch mit Ärzten. Und ich hatte immer ein gutes Verhältnis mit diesen Menschen. Also da gab es sehr viel Humor, sehr viel Sympathie und Austausch. Und das würde ich gerne weitergeben auch dazu auch ermuntern. Ja, auch in schwierigen Situationen diesen Humor und diese Leichtigkeit, aber eben auch diese Zuwendung zu behalten. Ja. Das sind einfach gute Erfahrungen, die ich gemacht habe, und das teile ich gern. Vor allem mit Leuten, die eben die Situation kennen in diesen Spitälern.
Ja.
Das ist wie ein eigenes Universum. Das kann ich da draußen im Alltag, kann ich da kaum etwas teilen mit jemandem, ja, weil das ist völlig eine andere Atmosphäre.
Man möchte das ja auch nicht wissen. Ich habe oft das Gefühl, also ich habe Verwandte, die sind eben Krankenpfleger, Krankenschwestern und so weiter. Da habe ich das Gefühl, die reden da auch dann nicht so gerne drüber. Das ist wirklich wie eine andere Welt, ne? Alleine, wenn man jemanden bei der Hygiene hilft. Das ist ja
Ja.
etwas, da spricht man nicht drüber, ja.
Ja. Oh
Und
ja. Das ist die ganze Scham, die da ist, ja. Das habe ich ja jetzt noch das Thema, ja, mit dieser Wundbehandlung und den wechselnden Pflegekräften, die da kommen. Und jedes Mal, im wahrsten Sinne des Wortes, muss ich die Hose runterlassen, ja. Und dann tut irgendjemand das, und auch mit den Stoma-Geschichten. Und das kann man nur verstehen, nachvollziehen, wenn man ähnliche Situationen selber schon erlebt hat.
ja.
Sonst kann man sich das gar nicht vorstellen, was da vorgeht, ja, eben an Scham oder auch dann an Vertrauen oder was da dann eben alles in Bewegung kommt in solchen Momenten.
Ja, ich habe das Gefühl, du bist durch eine große Waschmaschine durchgegangen und sag ich jetzt mal so.
Ja.
Danke auf jeden Fall dem Leben, dass es dich bei uns gelassen hat und dass du das alles erzählen kannst und mitteilen kannst.
Ja, ich danke auch. Ich danke auch, dass du zuhörst und andere Menschen dann auch die Möglichkeit haben, zuzuhören. Weil für mich ist es auch ein Phänomen und ein Riesengeschenk. Und wenn das irgendetwas beiträgt zu einer Sensibilisierung oder zum Mut machen, dann macht mich das natürlich glücklich.
Wunderbar. Ja, wir werden die Webseite unter dem einblenden, wo man das auch da besuchen kann und die Videos sich anschauen kann und
Super.
ja.
Mhm.
Gut. Dann wünsche ich dir alles Gute für dein weiteres Leben, für dein neues Leben und
Vielen Dank. Ich werde hoffentlich in ein, zwei Monaten wieder reisefähig sein.
naja.
Ich werde sicher nach Österreich reisen und vielleicht dann jeweils 2, 3 Wochen bleiben. Und wer weiß, wo ich sonst noch hinreisen werde.
Danke dir sehr.
Ich danke dir auch sehr.